Ja, wir sind heute Morgen, sind wir schon eingetaucht und wir werden heute Abend auch da nochmal reingehen in eine Geschichte von Jesus. Ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Kirche, wir reden über Jesus, können wir nicht viel falsch machen. Und es ist so, bei Jesus ist irgendwie immer wieder so passiert, es ist ja gut, wenn wir in der Kirche sind, dann predigen wir. Also ich rede, ihr seid in der Regel ruhig. Aber irgendwie bei Jesus war das so, dass ab und zu hat sich einer gemeldet und dann, hey, Jesus, ich hätte mal eine Frage. Und ich kann mir vorstellen, da wurde es wohl immer wieder leise und ruhig und mucksmäuschenstill und da ist er aufgestanden und hat, ja, wie so Jesus zum Duell gefordert und hat gesagt, Jesus, hey, jetzt kommt meine Frage. Alles dreht sich um, wer redet da wohl? Zack. Und es gibt ein paar Stellen, wo das berichtet wurde. Ich habe mir die mal so angeschaut und manchmal ist es wirklich, manchmal ist es auch im Vertrauen passiert, in der Nacht, so 1:1. Manchmal ist es wirklich auch eine Not, denke ich. Aber in der Stelle, die ich mit euch anschauen möchte, hat es mehr so den Charakter von mal gucken, was er sagt. Mal schauen, vielleicht kriege ich ihn bloßgestellt, vielleicht schaffe ich es, dass er sich so ins Fettnäpfchen tritt, wie das einfach manchmal passieren kann. Und so kommt die Frage, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und es ist so, an der Stelle, Jesus, er konnte hier auch viel falsch machen. Also die Antwort war gar nicht so einfach. Weil es gab auf der einen Seite das Gesetz und das war dem Volk bekannt. Und dagegen konnte Jesus auch, es war jetzt gefährlich für ihn, das Gesetz außer Kraft zu setzen. Auf der anderen Seite war Jesus auch dafür bekannt, dass er ganz oft genau das gemacht hat. Das alte Gesetz plötzlich ganz neu einmal umgedreht und den Sinn neu hervorgehoben und plötzlich haben alle gesagt, was, okay, und haben wieder neu auch verstanden, stimmt, das ist mit diesem Gesetz gemeint. Und das war die Spannung von dieser Frage, was muss ich tun, um ewiges, wie geht es? Sind wir dran gebunden, wie funktioniert das wirklich? Und Jesus, er macht es clever und er stellt eine Frage zurück. Es war die Person, die das gestellt hat, war ein Schriftgelehrter und ich denke mal, man hat gesehen, das ist ein Geistlicher, ein Lehrer, einer, der sich in der Schrift auskennt. Das war sichtbar. Und so sagt ihm Jesus, sag du mir doch, was steht denn im Wort Gottes? Was lesen wir darüber? Und er hat das zack sofort da gehabt, konnte sofort, die hatten sowieso ganz viel auswendig im Kopf, wahrscheinlich sogar alles. Er wusste sofort, was er ihm sagen musste. Und die Antwort lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Und ich habe an der Stelle, bleiben wir einfach mal stehen, ich habe mir das so überlegt, sag mal, was steht denn da? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Okay, damit kommen wir klar. Liebe Gott, Jesus, okay. Aber von ganzem Herzen kriegen wir vielleicht noch hin, okay? Ganzes Herz, also ich habe mich immer gefragt, wie sieht es denn aus? Weil Jesus, er hat es ja gesagt, mach es so. Tu das und du wirst leben. Also, liebe Alive Church, du willst wissen, wie bekommst du ewiges Leben? Wie werden wir leben? Und das ist, was wir glauben tatsächlich. Unser Leben ist mehr als nur diese 80 oder 90 oder 100 Jahre, vielleicht bei manchen auch nur 50, die wir hier leben, sondern wir wissen, es gibt einen Gott und nach unserem Tod können wir bei ihm sein. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und hier ist das ganze Geheimnis, 2 Verse. Wäre doch nicht schlecht, wenn wir die heute kapieren, oder? Gut, Armin ist immer noch wach. Armin, du bist mein Held. Sehr gut. Ihr dürft mich gern unterstützen, da fällt es mir leichter. Also, wie schaffen wir das? Mit ganzem Herzen, ich glaube, das ist der einfachste Punkt. Weil irgendwie unser Herz, ja, vielleicht haben wir da noch am leichtesten Zugang. So, wenn wir beten, auch wenn wir haben ja super Musik hier und wenn wir dann so zusammen singen, vielleicht bist du auch ein Poet und du schreibst, machst deinem Herzen Luft, indem du ein Gedicht schreibst oder ein Lied singst oder was auch immer. Also so unser Herz auszudrücken, kriegen wir noch halbwegs hin. Aber dann geht es weiter mit ganzer Hingabe. Also Hingabe ist ja schon irgendwie nicht mehr so ein geläufiges Wort. Also wissen wir schon im Deutschen gar nicht mehr so genau, was bedeutet das. Man gibt was hin, okay. Aber dann wird es noch krasser. Mit all deiner Kraft. Jesus? Ich liebe dich mit all meiner Kraft. Wie sieht es aus? Mit meinem ganzen Verstand, okay, das ist irgendwie was im Kopf, muss was passieren. Wenn da alles richtig geht, dann kriegen wir das vielleicht hin. Also ich denke, damit ist auch gemeint, dass wir Jesus akzeptieren, auch uns ihm unterordnen. Aber ich bin ein bisschen hängen geblieben, dieses Gott lieben von ganzem Herzen, Verstand, Kraft, Hingabe. Wie geht das? Und so richtig zwischen Mensch und Gott funktioniert es doch nicht. Das sind doch die falschen Wörter, oder? Also Kraft ist nichts, was ich mit Gott irgendwie in Verbindung bringe. Hingabe, ich habe so überlegt, okay, Hingabe ist vielleicht das Beste, was mir eingefallen ist. Heute Morgen konnte mir keiner was Besseres sagen. Ist vielleicht, dass wir uns so hinknien und dann so, Herr, ich gebe mich dir hin. Vielleicht hast du schon mal so gebetet. Ist manchmal gar nicht schlecht, auch manchmal gut. So, das ist so ein Ausdruck, hey Gott, ich demütige mich vor dir. Jetzt, wie geht es mit ganzer Kraft? Also manche machen ja Hingabe, noch vielleicht noch die Arme runter, den Kopf runter. Ich glaube, so ist auch folgende Übung entstanden. Ich kann nur bis zwei. Aber ist das jetzt mit ganzer Kraft, vielleicht wenn du noch währenddessen noch betest und laut Jesus rufst, hast du dann Gott mit der ganzen Kraft dich in deine Liebe ausgedrückt? Okay, ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es funktioniert nicht. So, wie funktioniert das? Wie können wir genau diesen Bibelvers lesen, erleben? Wie füllen wir ihn mit Leben? Herr, wir sollen Gott lieben. Und Jesus, also irgendwie, ich glaube, er ist schon auch ein bisschen ein Scherzkeks gewesen. Er sagt ganz einfach, mach es. Meine Lösung dafür ist folgende, wir schaffen das nicht, du und Gott, sondern wir brauchen noch was zusätzlich. Wenn du das leben willst, diesen Vers, dann brauchst du Menschen. Und plötzlich wird es praktisch. Du kannst nämlich Gott nicht lieben, ohne das zu lieben, was ihm auf dem Herzen ist. Richtig? Ich bringe uns ein Beispiel. Es ist ja jetzt schön draußen. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, wir waren die Tage mit der Familie im Zoo. Und mit der Familie im Zoo zu gehen ist gut, weil du nimmst deine Kinder, die gucken Eisbären an und du hast Ruhe. Wenn du Glück hast, gibt es irgendwo einen Kaffeestand, dann hast du noch eine Tasse Kaffee, gutes Wetter und du hast den Tag gerettet. Das ist das bestinvestierte Geld und fertig. Also für Familien dort zu sein ist gut. Wenn du Oma bist oder so, ist auch gut, weil Kinder rennen und du kannst hinterher, ist auch gut. Aber als wir dort waren, haben wir plötzlich so ganz viele junge Männer gesehen, die da plötzlich interessiert Eisbären angeschaut haben. Und ich habe gedacht, was machst du hier, Junge? Geh raus, mach was anderes. Aber dann habe ich es kapiert, weil an der Hand von diesem jungen Mann war ein junges Mädel. Und plötzlich hat es Sinn gemacht. Die zwei haben überhaupt gar keine Eisbären angeschaut, sondern die waren interessiert an sich selber. Das war eine gute Sache. Die waren zusammen unterwegs, die haben den Tag genossen. Und ich habe mich gefragt, was machen die hier? Aber klar, hey, sie haben einfach die Zeit miteinander genossen. Sie haben ihr Interesse miteinander geteilt. Und so, wenn wir einen Mensch lieben, plötzlich teilen wir auch das, was dem anderen wichtig ist. Richtig? Da werden die großen Männer plötzlich lieben sie die Natur, das schöne Wetter. Sie müssen raus und genießen es, mal einen ruhigen Spaziergang zu machen. Und die Frauen werden plötzlich sportlich und machen irgendwas mit ihrem Freund. Meine Frau war damals, sie ist da, das ist schlecht, aber ich muss jetzt sagen, als ich sie kennengelernt habe und sie besucht hatte, da stand an ihrer Tür Laufschuhe. Und sie hat mir gesagt, ja, ich war gerade laufen. Dann habe ich gedacht, aha, cooles Mädel, geht regelmäßig laufen. Aber Fakt ist, das war das einzige Mal, wo sie laufen war. Also es kann auch manchmal nach hinten losgehen, aber ist okay, ich liebe dich trotzdem, Schatz, ist gut. Ich war auch nicht so oft laufen, also wir passen zusammen. Wenn wir jemanden lieben, plötzlich ist uns das wichtig, was ihm auch wichtig ist, richtig? Und es kann dazu zu den lustigsten Variationen kommen. Und das ist ja nicht nur auf Beziehung, sondern auch, wo wir mit, wenn du einen guten Freund hast, hey, man teilt auch zusammen Interessen. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Wie viel mehr können wir sagen, Gott, wir lieben dich, ohne dass wir die Leidenschaft, die er hat, lieben. Seid ihr bei mir? Weißt du was? Jesus, er ist einfach verknallt in Menschen. Weil anders kann ich mir es nicht erklären. Es ist blöd. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich Jesus geraten, lass es doch. Menschen ist bescheuert. Kein Mensch investiert in Menschen. Also kein Gott investiert in Menschen. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen so viel Ärger. Die haben immer ihren eigenen Kopf. Es ist so anstrengend. Die machen die ganze Welt kaputt. Sie machen sich gegenseitig kaputt. Sie lehnen dich ab. Und trotzdem hat Gott uns geschaffen. Und ich bin optischer Mensch, so in meinem Kopf. Und ich stelle mir vor, wie Gott da sitzt und auf uns schaut. Und er ist einfach verliebt in uns. Er liebt dich. Und er liebt dich so sehr. Jesus, er hat dich so lieb. Er hat gesagt, okay, ich gehe für dich ans Kreuz. Weißt du was, für dich, ich mach's für dich. Wenn du der Einzige gewesen wärst, der Mist gebaut hätte auf dieser Erde, ich glaube, Jesus wäre trotzdem den Weg gegangen. Aber er ist es ja für jeden von uns gegangen, weil wir ihm so wichtig sind. Und wenn wir uns anschauen, oh Mann, was machen wir alles falsch? Wie weit rennen wir manchmal von Gott weg? Aber er liebt uns. Gott, er liebt Menschen. Und wenn Edeka sagen kann, hey, wir lieben Lebensmittel, wie ist dann wohl unser Slogan als Church? Wir lieben Menschen. Amen. Hey, wir müssen es lieben. Ganz ehrlich, Lukas, deinen zweiten Vers, du hättest ihn streichen können. Das war nicht so wichtig. Was steht da? Du sollst Gott lieben und deine Mitmenschen. Es geht gar nicht anders. Wir müssen uns, wenn wir sagen, wir lieben Gott, wir müssen unsere Mitmenschen lieben. Versteht ihr es? Wir können es nicht trennen. Wir können nicht Jesus, Gott lieben und dann sagen, hey, aber die ganze Banausen da, die habe ich keinen Bock drauf. Nein, natürlich, wir brauchen ein Herz für unsere Mitmenschen. Sonst können wir nicht sagen, dass wir Jesus lieben. Mach, tu das und du wirst leben, sagt Jesus. Bisher hat ja nur der Schriftgelehrte geantwortet. Jesus hat nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, was steht in der Schrift. Der Schriftgelehrte sagt alles. Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Wer war jetzt wohl der Blöde, der Schriftgelehrte? Irgendwie so einfach, er hatte sich jetzt auf ein Streitgespräch eingerichtet. Und um sich zu retten, sagt er, ja, aber wer ist denn mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? Wer ist es denn? Und dann fängt Jesus an mit einer Geschichte, die auch, ich möchte mal sagen, diese Geschichte, die er erzählt, ich glaube, wir kennen die wahrscheinlich alle. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Priester, ein Levit und ein Samariter. Sie laufen durch die Wüste und sie begegnen einem Mensch, der am Wegesrand liegt. Und er ist überfallen worden, ausgeraubt, liegt da blutend und verletzt. Und die ganze Geschichte am Ende, der Samariter, er hilft diesem Menschen, er verbindet ihn, er bringt ihn in ein Wirtshaus oder eine Gaststätte, wo er versorgt wird, damit er diesen schrecklichen Unfall oder Angriff überlebt. Das ist die Geschichte. Und wir dürfen nicht vergessen, die Frage kam nur daraus, weil der Schriftgelehrte nicht wusste, wie er die peinliche Situation umgehen soll. Und er sagt, wer ist denn mein Mitmensch? Und er bekommt hier eine Lektion. Und ich glaube, es war speziell auch für die Juden zu der Zeit, weil sie so auf sich fokussiert waren. Der Priester und der Levit in dieser Geschichte, sie sind, anstatt dem Mensch zu helfen, haben sie einen großen Bogen gemacht. Warum? Weil sie sich nicht verunreinigen wollten, weil sie ihre religiösen Vorschriften im Kopf hatten, weil sie alles andere im Kopf hatten, was sie jetzt und bloß nicht da irgendwo sich jetzt verunreinigen. Vielleicht sogar übertriebenes, religiöses Gehabe war das, anstatt dass sie einfach den Menschen sehen, der jetzt Not braucht. Und die Botschaft Jesu war, hey, Jungs, der Mensch ist wichtiger. Ich liebe meine Menschen. Und ich glaube, wir müssen uns auch die Frage stellen, wer ist unser Nächster? Aber ich glaube, unser Problem ist, vielleicht hat eine andere Richtung. Ich möchte uns mal mit hineinnehmen in die ersten Momente der Kirchengeschichte, wo Kirche entstanden ist. Und das ist wirklich, wir lesen das in der Apostelgeschichte, und da wird Kirche beschrieben, und es war auch ein Moment, wo das ganz frisch war. Es ist, begonnen hat es am Pfingsten und da haben sich 3000 Menschen bekehrt mit den ersten Jüngern und dann die 3000 noch dazu und es war eine richtig schöne Church. Und es wird beschrieben, alle hielten fest zusammen. Sie haben einmütig, mit großer Treue, haben sie sich Tag für Tag im Tempel getroffen und haben Gottesdienst miteinander gefeiert. Und weil das nicht genug war, haben sie sich auch noch in den Häusern getroffen und noch weiter gefeiert und Gemeinschaft sich ausgetauscht, ihren Glauben gelebt miteinander. Und es heißt, ihre Zusammenkünfte waren voller überschwänglicher Freude und aufrichtige Herzlichkeit geprägt, so dass der ganz Jerusalem hat es mitbekommen, was da passiert. Diese Leute, die waren bekannt. Hey, diese Jesus-Nachfolger, die sind verrückt. Wenn die abends da, die hocken da zusammen. Erst machen sie den Tempel unruhig und dann hocken sie noch zu Hause. Und weißt du was, die haben noch richtig Spaß. Die sind nicht so streng und spießig, sondern die haben Spaß miteinander. Die knuddeln sich, die haben sich lieb, die unterstützen sich, sie halten zusammen. Sie sind ein Herz und eine Seele. Und das war so stark, dass jeden Tag sind Menschen dazugekommen. Der Herr rettete Tag für Tag Menschen. Warum? Weil es ist attraktiv. Da, wo Menschen zusammenhalten, wo die Liebe Gottes auch Menschen zusammenbindet, das zieht Menschen an. Das ist, was unsere Welt auch braucht. Amen. Ey, das ist so, es gibt nichts Schöneres. Ein Zuhause, wo man sich zu Hause fühlt, wo man angenommen wird. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Gott hat es auch gesegnet. Wisst ihr, da wo wir Einheit zusammenleben, wo wir zusammenhalten, wo wir uns auch einander investieren, füreinander da sind, Gott segnet es auch. Da ist auch eine Verheißung da drauf. Also das ist wie so ein Mechanismus. Wenn wir da unser Bestes geben, wenn wir zusammenhalten, legt Gott noch eins oben drauf. Come on, auf, ich segne euch. Hey, wisst ihr was? Und dann ist es noch, dass für die Menschen sowieso attraktiv ist. Weil das ist das, was den Menschen fehlt, was wir nicht haben. Wir haben genug von drumherum gehen, von jeder kümmert sich um sich selber. Aber diese Qualität an Gemeinschaft, das ist ein Geschenk Gottes. Aber auch dieses fing irgendwann an zu bröckeln. Nur 4, 5, 6 Kapitel an Kirchengeschichte in der Bibel, das sind nur ein paar Jahre. Und plötzlich hat sich eingeschlichen, dass das irgendwie nachgelassen hat, dass man doch wieder nach sich geschaut hat, Egoismus, dass Menschen zu kurz gekommen sind, man musste sogar eingreifen, es wird uns berichtet, der erste dokumentierte Konflikt in der Kirchengeschichte, da waren Witwen und Waisen, die nicht richtig versorgt wurden. Da hieß es, okay, nach denen schaut ihr, nach denen nicht, so musste eine Lösung gefunden werden. Und in diese Umstände hinein, und da finden wir uns auch wieder, auch in unserer Kirche, hey, natürlich, Wir erleben das auch und wahrscheinlich, wir sind Menschen, irgendwie ist auch eine Realität, dass Kirche auch nicht immer perfekt ist, sondern dass wir da manchmal auch scheitern, auch an uns selber. In diese Situation spricht der Hebräerbrief hinein und den Vers möchte ich mit uns noch anschauen. Und zwar, wir sind herausgefordert. Die Frage ist ja, wer ist mein Nächster? Und der ganze Bogen, über wie es in der Kirche war und ist, soll darauf zielen, wer ist unser Nächster? Hier kommt ein Hinweis. Hebräer 10, da heißt es in Vers 24, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie sich einige das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hier ist was passiert. Das ist eine Ermahnung, eine ordentliche Ermahnung. Mit Heikos Worten heißt es, Leute, seid ihr ganz sauber? Wir sind doch füreinander verantwortlich. Wir sollen uns doch umeinander kümmern. Wo bist du denn? Du kannst doch jetzt nicht anfangen, nicht in die Church zu kommen. Wenn du nicht da bist, fehlst du. Da ist ein Platz leer. Wir brauchen uns gegenseitig. Es sind Menschen da, die brauchen es, dass du ihnen Mut zusprichst, dass du für sie da bist, dass du sie anfeuerst. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir können uns auch nicht erlauben, hier zu fehlen, sondern wir wollen zusammenhalten. Wir sind füreinander verantwortlich. Wer ist unser Nächster? Unser Nächster sitzt schon hier, neben dir, vorn, hinten, links und rechts. Ja, darfst du dich mal umgucken? Schau mal, hübsch, ne? Ja. Wir haben manchmal das Problem, dass wenn wir von dem Nächsten reden, dann denken wir irgendwo da draußen, wenn ich jetzt auf dem Nachhauseweg bin und falls da einer halbtot im Boden liegt, weil Heiko hat gesagt, der lag am Boden, der hat geblutet und so weiter, das ist dann mein Nächster. Vergiss es. Guck dich nur mal gut um. Hier, der Nächste, unsere Verantwortung fängt zuallererst hier an, in unserem geistlichen Zuhause. Dein Bruder, deine Schwester, dein Papa, deine Mama. Füreinander da zu sein. Wir brauchen unseren Nächsten nicht zu suchen, sondern er ist schon da. Und ich freue mich, wisst ihr, als Kirche sehen wir auch einen Ort, ein Zuhause, ein Ort, wo Menschen genau das erleben, was diese Geschichte beschreibt. Wo Menschen Heilung erleben. Vielleicht geht es dir gerade so. Und ich weiß es von Menschen, die kommen hierher und sie erleben Woche für Woche Heilung, Annahme, Liebe. Und vielleicht geht es dir gut, alles okay, vielleicht kommen mal Zeiten, vielleicht kommst du aus Zeiten, wo es so war. Aber diese Kirche, alles was wir machen, ist dazu da, dass Menschen kommen können, gesund werden können, Jesus begegnen und zu Hause finden. Und dafür sind wir da. Deswegen findest du hier zuerst deinen Nächsten. Hier, du brauchst nicht lange suchen. Und wir haben manchmal diese falsche Vorstellung, dass es immer so ganz, ganz weit weg ist. Vergiss es. Wir haben hier einen Auftrag. Und deswegen auch eine große Einladung. Hey, deswegen haben wir Connect Groups. Wir haben uns versucht, so kreativ wie möglich, wir haben zu allen möglichen Themen, haben wir Connect Groups, damit es leicht ist, ein Zuhause zu finden. Und wenn du noch keine Connect Group hast, geh und melde dich an. Warum? Weil das ist ein Ort, schau, hier in diesem, so viele Leute wie wir sind, ist es schwer, Wunden auszupacken, zu versorgen, zu pflegen. Aber wir würden gerne, dass du genau das erlebst, wenn du es brauchst. Und vielleicht geht es dir gut, aber vielleicht kannst du jemand sein, der für einen anderen da ist, der ihn trägt ein Stück und mit ihm geht. Und dafür brauchen wir einander. Amen. Hey, wir brauchen einander. Und Connect Groups ist ein Ort, wo das passiert. Aber auch der Gottesdienst. Hey, der Gottesdienst, hier sind Menschen da. Auch hier erleben wir uns. Und deswegen, wir können doch nicht fehlen, oder? Hey, wenn du sonntags nicht da bist, fehlst du. Ein weiterer Punkt. Ich möchte den barmherzigen Samariter, ich habe den irgendwie als kleines Kind habe ich den immer schon in der Sonntagsschule und auch im Religionsunterricht, der ist immer so glorreich, ne? Was hat der gemacht? Und ich stelle mir den vor, der kommt im Sonnenuntergang mit seinem Esel angetrabt und dann zieht er den und er schmeißt sich auf den Boden und packt ihn und mit liebevoll tut er ihm die Wunde säubern, er trägt ihn auf seinen Esel drauf. Blut verschmiert, weil er nach diesem armen Mann, der gestunken hat und sich wochenlang nicht gewaschen hat, aber er guckt ihn trotzdem an, er hilft ihm trotzdem und er schiebt ihn da zu diesem Wirtshaus und er knallt die Kohle auf den Tisch und sagt, hey, kümmere dich um ihn, sonst komme ich zurück und du kriegst Ärger von mir. So stelle ich mir den vor, okay? Hey, macht uns das nicht Angst? Da denkt man, hey, also Heiko, weißt du was, das kann ich nicht. Ich bin nicht so ein Held. Und überhaupt Zeit habe ich dafür auch nicht. Also wie sollen wir das denn schaffen? Auch noch sowas? Ich möchte ein bisschen uns die Illusion kaputt machen. Was hat er denn gemacht? Der ist gekommen, der hat erste Hilfe gemacht. Hat ihn irgendwie auf seinen Esel drauf und zack, hat er ihn versucht schnell loszuwerden, irgendwo in ein Gasthaus rein. Die Kohle gezahlt, klar, er will nicht, dass er stirbt. Das ist das Mindeste, wenn ein Mensch leidet, dass wir helfen. Nach unseren Möglichkeiten. Aber er hat eigentlich nicht viel gemacht, sondern das ganz normal Selbstverständliche in dieser Situation. Er hat ihn einfach eingepackt, komm, steig ein, ich fahre dich ins Krankenhaus. Das ist die Geschichte. Und weißt du was? Das Gute daran ist, das kann jeder von uns. Du kannst es. Wenn wir sagen, wir lieben Menschen, wir wollen für Menschen da sein, wir brauchen einander, du kannst es. Das ist kein besonderer Aufwand. Der Stand, das, wer weiß, vielleicht war er auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht seine Mittagspause, vielleicht an der Bushaltestelle, einfach einen Moment und er hat ihn genutzt. Und ich bin mir sicher, du hast auch diese Momente und du kannst ihn nutzen. Und das ist nicht diese hohe Messlatte, sondern es ist einfach für Menschen da zu sein. Das packen wir. Die Frage ist nicht, und ganz am Ende von dieser Geschichte, wenn wir zurückspringen zu Jesus, am Ende sagt er dem Schriftgelehrten, wer war denn jetzt? Der Nächste? Für den, der am Boden lag. für den, der am Boden lag. Wer war der Nächste? Und ich glaube, manchmal haben wir die Vorstellung, wir, gerade wenn wir so eine Predigt hören, dann gehen wir raus und sagen, Heiko, super, der hat gepredigt, ich soll nach meinem Nächsten suchen. Und dann gehen wir vor die Tür und gucken, wo ist mein Nächster? Ich finde keinen, Gott sei Dank. Aber das ist gar nicht unser Problem. Die Frage ist eine andere. Da liegt jemand am Boden. Wer wird wohl der Nächste für ihn sein? Jesus fragt, wer war denn jetzt der Nächste? Der geholfen hat. Und ich glaube, es ist gar nicht unser Problem, dass wir erst Menschen suchen müssen, die Hilfe brauchen. Richtig? Vielleicht, wenn ich jetzt so predige, fallen dir schon 2, 3 Leute ein, wo du denkst, Mensch, nach dem hätte ich mal gucken sollen. Da hätte ich vielleicht mal, mit dem hätte ich vielleicht mal reden sollen oder ja, vielleicht sollte ich doch mal den besuchen und einfach mir Zeit nehmen. Es ist doch, ich glaube, dass wir schon auch mehr wissen, wo Menschen da sind, die genau von uns, denen wir was geben können, wo wir eine Hilfe sind. Deswegen, ich sag's mal mit meinen Worten, erzähl mir doch nicht, dass du keine Menschen hast, die Hilfe brauchen, sondern unser Problem ist, wir drücken uns manchmal davor. Woher sollen wir uns die Zeit nehmen? Wie können wir das machen? Ich habe schon versucht, den Samariter so klein wie möglich zu machen. Kleiner geht's nicht. Aber weißt du was, ich möchte auch mitgeben, weißt du was, wir haben die Zeit. Allein schon, wenn wir unterwegs sind in unserem Leben, in vielen Situationen, der Typ, der ist ja nicht auf Suche gegangen, ich suche mir jetzt einen Verletzten, dem ich helfen kann, sondern der war unterwegs. Und weißt du, wie oft verlieren wir Zeit mit anderen Sachen? Wir stehen im Stau, wir haben irgendwie Mist gebaut und müssen irgendwas machen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Zeit zu verlieren? Und dann aber, wenn es wirklich drauf ankommt, nehmen wir uns die Zeit nicht, Menschen nahe zu sein. Dieser Samariter, hey, immerhin, ich sag mal, er war jetzt auf dem Weg zur Arbeit, aber auf seinem Weg, einfach im Vorbeigehen, hat er es in die Bibel reingeschafft. Ziemlich gut, oder? Erste Hilfe ist er ausgepackt, 2 Nächte im Hotel bezahlt und er hat es in die Bibel reingeschafft. Wir reden heute noch über ihn. Und weißt du was? Ich glaube, es ist manchmal nicht so schwer, einen Unterschied für die Ewigkeit zu machen, für Menschen. Es ist nicht so schwer. Da, wo du bist. Und vielleicht ist es auch manchmal Zeit, einfach auch auf andere Dinge zu verzichten. Ich ertappe mich selber, wie viel Zeit verschwenden wir manchmal mit Sachen, wo wir, was weiß ich, wie viel Schrott gucken wir an auf Facebook, Bilder, vielleicht guckst du irgendwelche Serien, anstatt dass wir einmal kurz an den Hörer greifen und sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie viel Zeit nutzen wir manchmal, uns zu entspannen und eigentlich gammeln wir nur vor uns hin, anstatt dass wir sagen, komm, ich lade jemand ein, ich mache mein Haus auf. Da, wo 1, 2 oder 3 Leute hinpassen, da passen auch 4 und 5 hin. Und wir essen zusammen, wir haben eine gute Zeit. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir dafür Zeit finden? Ich glaube, wir haben die Zeit. Du hast sie. Und weißt du was, es gibt nichts Schöneres, wie auf die Arbeit zu gehen mit dem Gefühl, wow, ich habe heute einem Menschen das Leben gerettet. Ich glaube, so hat sich der Samariter trotzdem gefühlt, egal wie klein ich ihn mache. Und das Gefühl darfst du auch haben, wo wir für Menschen da sind, wo wir einen Unterschied machen. Hört sich das nicht gut an? Heute Morgen habe ich eine Geschichte am Ende erzählt, dann waren alle böse auf mich, haben mich traurig angeguckt. Wolltest du hören?
Ja.
Ja, ja. Ist ganz einfach. Ich war vor ein paar Tagen war ich beim Arzt und ich hatte richtig viel Zeit. Ich wusste, diese Untersuchung geht jetzt 3 Stunden. Und ich bin eigentlich so ein Typ, wenn ich mich auf eine Situation einrichte, dann kann ich das echt, dann mache ich es wirklich sorgfältig. Und ich überlege mir, genau, ich bereite mich schön vor. Und ich bin der immer den größten Koffer hat und die meisten Sachen dabei hat. Und so auch bei diesem Arztbesuch. Ich wusste, 3 Stunden, das ist lang. Hatte ich meine ganze Tasche dabei. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir das WLAN-Passwort geben lassen. Weil wenn du ein WLAN-Passwort hast, dann sind 3 Stunden kein Problem. Und ich setze mich auf den Stuhl und es waren so bequeme Sessel, weil man musste warten mit Elektrik und alles, also richtig gut. Und neben mir nimmt jemand Platz, oder er saß schon da. Er saß schon da, es war noch schlimmer. Er saß da, ich komme und er guckt mich an. Und es ist wirklich nur so 1 Meter zwischen uns Platz gewesen und ich so, Hallo? Und habe versucht, so schnell wie möglich wegzuschauen. Aber ich glaube, der war echt froh, dass ich jetzt da war, weil er war ganz alleine und hat gedacht, oh, super, da kommt jemand, mit dem kann ich reden. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe in meine Tasche gegriffen, ich habe mein Tablet rausgeholt, meinen WLAN-Code eingegeben, meine Kopfhörer reingemacht, nochmal kurz hingeguckt, schnell weggeguckt und schön auf meinem Tablet einen Film angeschaut. Und der Typ neben mir saß da mit seinem Telefon 3 Stunden. Ich glaube, der hat nicht mal die elektrische Ding gewusst, wie es geht. Und er hat einfach so gelesen. Und immer manchmal hat er zu mir rüber geguckt und ich wusste, eigentlich sollte ich mit ihm reden. Das wäre meine Chance. Der kann nicht mal weglaufen, der muss jetzt da sein. Und ich bin ja Pastor, ich muss ja auch noch lieb zu ihm sein. Und vielleicht kennt er Jesus nicht und ich muss ihm jetzt, ich würde euch gerne erzählen, dass ich meine Kopfhörer rausgenommen habe und mit ihm geredet habe und er sitzt heute hier und sein Name ist Jan. Aber weißt du, die Realität ist, ich habe es nicht gemacht. Also der Film war echt super, es war echt gut, ein schöner Actionfilm und ich habe es genossen, ich habe meinen Spaß gehabt. Aber als ich dann die Predigt vorbereitet habe und es darum ging, wie soll ich es schaffen, habe ich gedacht, oh Mann, das war meine Gelegenheit, das war meine Chance. Der hätte nicht abhauen können. Ich hätte ihm alles erzählen können. Hey, in 3 Stunden, der hätte mir noch taufen können. Also, 3 Stunden ist lang, ne? Ich hab's verkackt, sagt man heutzutage. Jesus, er hat dem Schriftgelehrten gesagt, was steht im Wort Gottes? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit dem ganzen Verstand. Du hast richtig gelesen. Tu das und du wirst ewig leben. Das ist ganz einfach. Und ich möchte dich heute einfach herausfordern. Ich möchte dich mitnehmen. Hey, mach's nicht wie ich. Und wenn du es schon so gemacht hast, dann ist vielleicht heute auch eine Chance, einfach umzudrehen. Und sagen, hey Gott, ich will die Chance nicht verpassen. Ich will mich gebrauchen lassen. Amen. Weißt du was? Es liegt so ein Potenzial da drin. In dir, in diesen Chancen, in den Momenten, in den Pausen, in den Lücken, in den besonderen Momenten, wo wir Menschen begegnen. Und wo wir in diesem Moment Jesus persönlich sind, für die Person, die uns gegenübersteht. Irgendwann in deinem Leben gab es mal jemand, der das für dich gemacht hat. Der für dich dieser Übermittler war. Der sich für dich Zeit genommen hat, obwohl du vielleicht ihn bescheuert angeguckt hast, aber er war da für dich oder sie. Und du darfst es auch sein. Ich möchte dich einladen, hey, wollen wir das nicht auch mehr erleben? Bist du dabei? Für mich ist heute ein Tag, ich habe es jetzt euch gesagt, ich glaube, Jesus hat es auch mitgekriegt, war nicht so gut in dieser Arztpraxis, aber es ist schon auch ein Moment, wo ich sage, okay, ich will es mehr nutzen. Und ich möchte dich aber mitnehmen, ich möchte dich herausfordern. Dieser Mann, er war gesund danach. Sein Leben hat er nie vergessen, was ihm da Gutes getan wurde. Und wisst ihr was, es war sogar ein Samariter, einer, der verachtet war, der ihm geholfen hat. Menschen, ja, die waren so am Rand irgendwie, mit denen wollte niemand was zu tun haben. Genau der ist gekommen und hat geholfen. Und er wird es ihm nie vergessen. Das ist unser Erbe, das ist unsere Herausforderung, das ist das Potenzial deines Lebens, da wo du stehst, wo du Kirche lebst. Wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, dann tragen wir das mit nach draußen. Und es fängt schon hier an, weißt du, auch in dieser Kirche sind Nächste, ich habe es gesagt. Das fängt schon an, vielleicht heute Abend gehst du mit ein paar Leuten, sagst, komm, ich lade dich ein, verbringen wir ein bisschen Zeit miteinander, erzähl mal, wie es dir geht. Schon da kann es anfangen. Dass du im Moment Zeit nimmst, noch ein bisschen da bleibst, nach jemand schaust, jemand anrufst, zu jemand hingehst, wie auch immer. Bei dieser ersten Gemeinde hieß es, Gott segnet es und er fügte Tag für Tag Menschen hinzu. Ich glaube, Kirche entsteht nicht einfach, Kirche poppt nicht so auf, sondern Kirche wird gebaut durch Menschen, die ihr Herz geben. Menschen, die Menschen lieben. Das ist unser Auftrag.